Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Mal am Euro-Stammtisch beim Andi Ogris. Jetzt kennen wir den Europameister Spanien. Ich glaube, Spanien als Europameister, auch wenn du auf die Engländer tippt hast bei der letzten Sendung, eher ein bisschen aus Spaß oder aus Tradition. Aber am Ende muss man sagen, sind wir froh, dass Spanien Europameister ist, weil das ist ein Zeichen an dem Fußball. Die haben attraktiven Fußball gespielt, haben 7-mal gewonnen, waren darauf aus, Tore zu erzielen. Engländer, Hut ab, Kampfgeist, immer wieder zurückgekommen in die Partien, aber zum Spiel beigetragen haben sie in ihren 7 Spielen bei der Europameisterschaft. In einer Halbzeit gegen Holland war es, aber sonst wenig.
Für meine Begriffe Spanien absolut verdient Europameister worden, weil sie sehr dominant und sehr schönen, attraktiven Offensivfußball gespielt haben und in der Defensive trotzdem auch immer sehr solofest waren. Von daher absolut verdient. Ich habe ein bisschen so trotzig die Engländer gesagt, weil mir das auf die Nerven gegangen ist und mit dem Southgate und so weiter und so fort. Aber das hat sich mittlerweile hat sich auch da die Stimmung gesagt. Aber wenn wir jetzt die Leistungen der Engländer betrachten, mit der Vorrunde und Achtelfinale, Viertelfinale, dann muss man wirklich sagen, das war sehr, sehr überschaubar und für meine Begriffe eigentlich viel zu wenig. Und es wäre extrem unverdient gewesen, wenn die vielleicht den Titel geholt hätten. Weil so, wie sie sich gestern wieder präsentiert haben, das war richtig schlecht, meiner Meinung nach. Und das hat überhaupt nichts. Da war nichts dabei, wo ich gesagt hätte, mit einer Ausnahme vielleicht der Stones, hinten in der Abwehr, da, wo ich gesagt hätte, das ist würdig, Europameister zu werden, aber da hat mir nichts gefallen und deswegen finde ich, dass mit Spanien wir einen wirklich sehr, sehr verdienten Europameister haben.
Spanien ist ja nicht irgendeine Nation, sie sind jetzt Rekord-Europameister. Wir haben sie in Wien erlebt, wie sie Europameister geworden sind 2008. Da hat eine sehr erfolgreiche Ära angefangen, 2008 Europameister, 2010 dann in Südafrika Weltmeister, 2012 wieder Europameister. Da hat man dann schon ein bisschen genug gehabt von dem Tiki-Taki und Ballbesitzspiel. Jetzt dominieren sie auch die Spiele, haben viel Ballbesitz, aber es ist eine andere Art von Ballbesitz, eine Weiterentwicklung. Mit dem vertikalen Pass irgendwann dann angreifen, nicht mehr so wie früher das Ballgeschiebe.
Naja, das ist ein bisschen geschuldet gewesen damals den Spielern natürlich. Nicht? Also wir haben ja damals gehabt den Xavi im zentralen Mittelfeld. Das kann man schon vergleichen mit dem Rodri heute. Aber die Außenbahnen waren damals der Iniesta, der viel mehr auf Technik war und nicht auf Speed war. Und von daher haben sie jetzt natürlich zwei Waffen links und rechts draußen mit dem Jamal und mit dem Williams. Das sind Raketen. Und da hast du natürlich dann schon die Möglichkeit, dass du viel früher in die Tiefe spielst, weil du diese 1-1-Situationen, weil die dann auch die nötige Technik, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die nötige Technik dazu haben, diese Situationen zu lösen. Und das haben sie sich super angewöhnt und haben umgestellt und dadurch sind sie noch variantenreicher geworden, weil wir gestern, glaube ich, beim Finale haben wir in den ersten 15 Minuten haben wir, glaube ich, gehabt 80% Ballbesitz Spanien. Ja. Das heißt schon was, also das heißt, sie sind von ihrem Ballbesitzspiel nicht weggegangen, aber sie versuchen trotzdem immer wiederum schnell in die Spitze zu spielen und das, was sie dann halt auch super machen, ist sofort dieses Gegenpressing. Da sind sie extrem gut, das hat man gestern deutlich gesehen. In dem Augenblick, wo sie einen Ball verloren haben, waren immer 2-3 Leute bei den Männern dort und haben sofort angefangen zu attackieren und haben die total unter Druck gesetzt und haben sofort wieder Ballgewinn gehabt. Und durch das haben sie so einen hohen Ballbesitz gehabt, schon in den ersten 15 Minuten.
Auch wenn die erste halbe Stunde keine wirkliche Torszene war, wo gesagt hast, wow, top Torschuss, weil es war wie ein normales Finale, sehr abwartend verhalten, da mal keinen Eigenfehler machen. Du hast zwei Namen genannt, die das Turnier und die diese Mannschaft prägen. Das ist der 16-jährige, inzwischen 17-jährige Jamal und der Nico Williams, der gerade 22 Jahre geworden ist. Zwei wirkliche Rohdiamanten, die haben vorher Insider gekannt und ja, waren schon bekannt. Sie sind ja nicht bei unbekannten Vereinen, aber deren Stern ist jetzt aufgegangen. Die zwei sind richtig explodiert während der Euro.
Ja, sie haben auf jeden Fall alle anderen, wo wir erwartet haben, dass die dieser Europameisterschaft einen Stempel aufdrücken, pulverisiert. Die haben dieser Europameisterschaft wirklich einen so hohen Anteil an dem Europameistertitel, diese zwei jungen Menschen, unglaublich, nicht? Weil wir haben erwartet, bei den Engländern vielleicht einen Foden, wir haben erwartet, bei Frankreich Mbappé, brauchen wir auch nicht reden, oder Dembélé auf der anderen Seite. Und die sind alle untergegangen. bis auf die zwei. Dann muss man dazu sagen, die Deutschen haben geliefert mit dem Musiala, der hat wirklich geliefert. Auch, also auch Wirtz hat geliefert. Also da muss man sagen, die Jungen haben richtig, richtig aufgezeigt. Und das ist auch eine Erkenntnis, die wir jetzt haben, dass also die jungen Leute oder schon für so große Turniere auch bereit sind und oder richtig prägende Spieler sind.
Wunderbar. Auch wenn man die spanische Reise zum Titel nochmal analysiert, die man in einer durchaus schwierigen Gruppe mit Italien den Titelverteidiger besiegt und ohne Gegentor die Gruppe überstanden, dann Deutschland aus dem Bewerb geworfen, Frankreich aus dem Bewerb geworfen. Also was willst du noch mehr? Also die sind wirklich sowas von verdient, Europameister. Und es ist auch ein Zeichen an die Kontinuität. Du hast es angesprochen, mit dieser Art Fußball zu spielen, Ball besitzt, aber jetzt offensiver. Und sie haben einen Trainer, der jetzt auch keine ganz große Nummer war, De La Fuente, aber der war halt ein Nachwuchstrainer. Der hat mit U17 gearbeitet, ist Europameister geworden, wird mit U21 Europameister, kennt die Buben zum Teil, hat sie mit aufgezogen und kennt Stärken und Schwächen. Also ein Trainer, der lange mit einer Mannschaft zusammenarbeitet und so, wie auch bei Rangnick, der halt seine Red Bull-Buben kennt, das ist auch ein Erkenntnis, dass Kontinuität im Fußball nach wie vor ganz wichtig ist.
Ja, die Spanier haben das anscheinend richtig gut gemacht und die haben lange darüber nachgedacht und haben den De La Fuente halt jetzt als Teamchef eingesetzt. Der kennt natürlich diese ganzen jungen Menschen und darüber hinaus hat er mit dem Rodrian, der für mich überragend war bei dieser Europameisterschaft.
Auch Spieler des Turniers.
Ja, auch für mich absolut top und Spieler des Turniers, der dieses Mittelfeld organisiert. Dann haben wir noch den Fabian Ruiz, der extrem gut ist. Dann haben wir noch hinten die Abwehrrecken. Gestern ist wieder der Nacho reingekommen auf der rechten Seite. Carvajal, 6-mal Champions League-Sieger, der Baumann. Also er hat eine super Mischung gefunden zwischen routinierten Spielern und Führungsspielern, mit den jungen Wüden dazu. Also das passt absolut. Dani Olmo, wissen wir aber eh schon seit Jahren, was der alles in der Lage ist zu machen.
Ja, aber nicht Stammspieler. Wenn Pedri nicht sich verletzt, dann kommt er nicht so zur Geltung.
Natürlich, das ist dann das einen Pech von Pedri, aber des anderen Glück, Dani Olmo. Und der hat halt dann auch immer wieder geliefert. Zuerst ist er nur reingekommen, aber dann ist er zum Stammspieler geworden, weil sich der halt verletzt hat gegen die Deutschen und hat dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Und das ist natürlich dann schon Qualität, die du hast von draußen. Aber da muss man auch dem Trainer ein großes Lob zahlen, weil er die richtigen Entscheidungen getroffen hat in der Kaderzusammenstellung und die richtigen Leute ganz einfach dann rausgeschickt hat.
Top. Absolut. Und man muss ja sagen, sie waren vorher nicht die ganz großen Favoriten vom Turnier. Da war bei den Buchmacher Frankreich, England, Deutschland. Dann war Portugal und Spanien so nach den Top 3 die Ersten, die da gekommen sind. Aber sie haben natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel 3-0 gegen die Kroaten bewiesen, alle wir sind da. Und man hat auch gesehen, was die für ein Fußball spielen. Und ja, top. Und sie haben auch, was sehr skurril ist, wir haben Sechse, die Torschützenkrone von Euro haben, weil es wird jetzt nicht mehr Assist und wie viele Minuten gespielt, sondern Tore sind Tore. Mit 3 Toren ist man Torschützenkrone geworden. Da ist Olmo dabei, auch ein sehr auffälliger Spieler. Aber sonst auch sehr Jamal, Musiala. Also Musiala ist dabei, der Ivan Schranz von der Slowakei. Mikau Tadze von Georgien, eine Mannschaft, die auch sehr begeistert hat. Gakpo von den Holländern ist dabei und Harry Kane hat wieder mal einen persönlichen Titel gemacht, aber sonst bleibt es so wie bei mir, wie der Kane und ich haben nach wie vor gleich viel Titel. Also nehme ich keinen. Andi, 6 Torschützenkönige, der berühmte Sechser, der Rodri als Spieler des Turniers, der Jamal als jüngster Newcomer, als junge Spieler des Turniers, also alles Preise, mit denen du leben kannst.
Ja, absolut, absolut. Also die Torschützenkönige, ich finde es sehr gut, dass das so ist, dass da nicht immer jetzt dann geht wegen, weiß ich jetzt nicht, Spielzeit und Assist und vielleicht gelbe Karten auch noch, das ist ja überhaupt das Verblödeste, was es überhaupt gibt. Die zählen die Tore und die haben alle 3 gut gemacht, damit sind sie alle Schützenkönig. Klar, der Olmo hat es gestern am Fuß gehabt, der hätte das vierte Tor machen können, dann war er alleiniger Schützenkönig geworden, aber am Ende des Tages finde ich das so in Ordnung und das ist gut so.
Andererseits hätten die Engländer auch den Ausgleich machen können. Die Szene, die war dann schon auch sehr spannend und hat ein bisschen erinnert an unser Ausscheiden, wie der türkische Tormann den Kopfball von Baumgarten hält, haben die Engländer da dreimal versucht, das machen, aber es 2-2 ist nicht gelungen. Spanien ist verdient Europameister. Andi, du hast dir auch natürlich Gedanken gemacht, wie schaut dein All-Star-Team aus von dieser Euro? Wird natürlich mit viel Spanien dabei sein, nehme ich an.
Ja, es ist schon ein bisschen was Spanisches dabei, aber wir haben andere Spieler auch noch dabei, die richtig gut performen. Im Tor ist Unai Simon klar, spanischer Torhüter, obwohl ich meine, so vom Guster her war der Mamastaschwili, der georgische Tormann, hätte es sich auch verdient, weil er extrem gut
gehalten hat. Er hat nur 4 Spiele
gehabt, der hat es ja. Also Unai Simon ist unangefochten, war top in dieser Europameisterschaft. Meine Viererkette hinten von rechts und links ist der Carvajal, Spanier, dann Ruben Dias, Portugal, der Stones, der einzige Engländer, der für mich entsprochen und der über das ganze Turnier hinweg wirklich ansprechende Leistungen gebracht hat. Und auf der, auf der linken Abwehrseite dann der Theo Hernandez, der Franzose, der hat mich total überzeugt, wobei ich sagen muss, da war er ein bisschen so im Wogeln. Kadioglu von den Türken hat mir auch richtig gut gefallen. Aber ich habe mich dann trotzdem für den Theo Hernandez entschieden. Auf der 6 unangefochten Rodri, dann die 2 Achter für mich Dani Olmo, Spanier, und der De Bruyne von Belgien, weil es ist trotzdem so, auch wenn die Belgier eigentlich als Mannschaft enttäuscht haben, der De Bruyne war herausragend bei einer und hat, wenn der am Ball ist, dann ist immer Feuer am Dach. Das ist ein unglaublicher Spieler. Und meine 3 vorne sind auf der rechten Seite der Jamal. Der hat in dieser Europameisterschaft trotz seinen 16, 17 Jahren jetzt den Stempel aufgedrückt, hat gezeigt, was er für ein Riesentalent ist und auch unter Druck Leistungen bringt. Auf der linken Seite draußen habe ich in Musiala genommen, in Deutschen, weil er mich auch überzeugt hat, hat geliefert. Das ist ein junger Mensch, der auch unter Druck gearbeitet hat und wirklich geliefert hat. Klar hätte man da den Williams nehmen können, aber wir hätten auch den Ndoye nehmen können von den Schweizer, der hat mir auch richtig gut gefallen. Und vorne in der Zentrale, in der, diese klassischen Neuen, klarerweise Morata aus Spanien, aber auch da hätte ich den Füllkrug einfügen können, weil ich glaube, dass der wirklich auch immer, wenn er reingekommen ist, richtig Wirbel gemacht hat. Und deswegen, aber meine Stammelf, klar, sind die ersten Elfe.
Ja, schön. Morata kriegt also auch 2 so Motivationsspieler, die gut in eine Mannschaft passen und die Mannschaft auch führen können und so. Ja, großartiges All-Star-Team. Bleiben Sie dran, kurze Pause, dann wird das Andi sagen, seine Magic Moments und auch seine, sagen wir so, Tops und Flops dieser Euro 2024 in Deutschland. Bis gleich am Stammtisch vom Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am abschließenden Euro-Stammtisch mit dem Andi Ogris. Die EM ist beendet. Wir haben einen großen Sieger mit Spanien. Und ich hätte gern von dir, nachdem die Kinder in die Ferien sind, die Schüler, nochmal eine Zeugnisvergabe, so wie es in der Schule ist. 1 sehr gut, 5 ist nicht genügend. Bewerb mal Fans, Stadionatmosphäre, die Stadien selber. Du hast öfter gesagt, das war wieder mal ein richtiger Euro und ein richtiges Fan-Erlebnis, weil nicht kaufte Leute im Stadion sitzen, leere Plätze. Note für Fan, Stadionatmosphäre.
Also generell einmal für das, wie diese Fan-Aufmärsche stattgefunden haben, war begeisternd. Das muss man schon auch sagen. Und im Stadion selber war es dann auch richtig, richtig gut. Um einen Einsatz zu geben, fallen mir dann halt immer solche Sachen ein mit den Flitzer. Das ist ein bisschen nervig. Und das Nächste, was ist diese Auspfeiferei vom spanischen Linksverteidiger, ist einfach nervtötend gewesen. Und das sind extrem dumme Menschen, die da pfiffen waren, permanent, wenn der immer am Ball war. Also, und deswegen kann ich keinen Einser geben, aber sie bekommen trotzdem einen 2er.
Kukureja war nicht das Einzige, das natürlich auch bei Albanien, Serbien, Kroatien und bei den Nationen, wo dann immer die gegnerische Hymne jetzt niederpfiffen wird und.
Ja, das war
also mehr Fairplay und Pfiffe haben nichts verloren in dem Sinn. Gut, mit Pfiffe sind wir schon bei Schiedsrichter und VAR. Wenn du einen 2er den Fans gibst, was bekommt Schiedsrichter und VAR?
Bei mir bekommen sie einen 1er, weil wirklich über weite Strecken alle Schiedsrichter Punkt 1 das Spiel immer laufen haben lassen. Es hat keinen Schiedsrichter gegeben, der irgendeine Partie zerpfiffen hat. Der VAR hat die Entscheidungen extrem schnell getroffen, extrem genau getroffen. Es war nichts dabei, was haglich war. Die einzige Situation, aber die werden wir nicht aufklären können, das ist einfach so, ist das Handspiel bei den Deutschen. Natürlich unglücklich, aber wir haben uns das ja von Fritz Stuckel breit und lang erklären lassen. Das war kein Elfmeter, weil er die Hand zum Körper gezogen hat und dann auf der Hand getroffen wurde. Also er war angeschossen und damit war kein Elfmeter zu geben. Regelkonform war es in Ordnung. Für die Deutschen natürlich ein Stich im Herzen. Aber trotzdem für mich Schiedsrichter und VAR Note 1.
Überrascht mich, weil mir bleibt in Erinnerung der wahnsinnige Spanier, der uns gegen Frankreich pfiffen hat, der da Gelbe vergeben hat, die nicht zu geben waren, den Corner und so. Aber ja, die Leistung gut. Und es ist ein bisschen jetzt mit den Deutschen so, sie haben das Wembley-Tor 1966 gehabt und jetzt haben sie den
20er, was zum Reden. Aber was auch offensichtlich war, also diese neue Regel, wo nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, das hat auch gefruchtet, das hat auch gegriffen, das haben die Spieler alle verstanden, es hat wenig Rudelbildungen gegeben und es hat auch, glaube ich, wenig rote, gelb-rote Karten gegeben. Auch draußen, außerhalb vom Spielfeld, hat es natürlich die eine oder andere Karten hat's natürlich gegeben, aber prinzipiell war das alles gut und war sehr, sehr überschaubar.
Na klar, du hast die meisten Spiele logischerweise im Wohnzimmer auf der Couch oder im Fernsehsessel gesehen. TV-Erlebnis Euro, was würdest du da geben, was Experten, du zapst natürlich hin und her, wirst wissen, wie sehen es die Deutschen, wie sieht es der ORF, wie sieht es Servus TV, wie sehen es andere, so gesamt, hat es sich genervt, war es gut?
Nein, muss ich, meine Note 1 bis 2, also bei den einen, wo es ein bisschen besser war, war vielleicht bei den anderen ein bisschen schlechter. Jeder Sender hat natürlich seine eigenen Experten gehabt, jeder hat probiert, natürlich da immer irgendwas anders zu machen. Aber prinzipiell war die Vorberichterstattung vor den Spielen war prinzipiell in Ordnung, war gut. Du hast viele Dinge erfahren, die du vielleicht so als Otto-Normalverbraucher nicht erfährst oder aus den Printmedien zum Beispiel nicht auslesen kannst. Das war schon gut. Also da haben sie nichts dem Zufall überlassen. Alle im Nachhinein betrachtet, deswegen nur 1 bis 2, wenn man dann immer so liest von diesen sogenannten Super-Experten aus England, ob das der Lineker ist oder wie die alle heißen oder der Neville, die dann um und um gehauen haben, wenn es ausgeht, das ist mir auch furchtbar auf die Nerven gegangen. Und ich bin so froh, dass die den jetzt ein bisschen schützen und sogar adeln wollen, wenn man nicht alles täuscht. Das gefällt mir. Aber ansonsten muss ich sagen, war die Vorberichterstattung im TV richtig, richtig gut.
Und die Bilder vom Spielen aus dem Stadion auch sehr gut, also Kameraführung.
Kameraführungen waren perfekt.
Kommen wir ein bisschen noch zum Spiel selber. Torleute, du hast schon gesagt, könntest mehrere Torleute vielleicht nennen, weil es nicht den überdrüber Tormann gegeben hat. Tormann, gibt es was für Noten?
Prinzipiell Torhüter Note 1, weil man gesehen hat, dass also viele, viele Torhüter jetzt mit dem Außenspielen hinten, also mehr oder weniger ja schon, wie wir früher gesagt haben, der Libero, die sind heute schon Libero, die spielen schon, sind im Spiel total involviert, müssen da dann mit außenpassen und es gibt den einen oder anderen Golmer, den kannst du da ohne weiteres vorstellen, nach am Feld spielen zu lassen, nicht? Weil sie die Beiße durch die Linien durch, die überbrücken ein bis zwei Linien und das ist halt der Wahnsinn. Nicht? Und das finde ich halt trotzdem am Ende des Tages gut, deswegen kriegen wir bei mir die Torhüter eine Note 1.
Sehr gut. Die Stürmer, klassische Stürmer, die Goalgetter, die Niner, die du auch immer forderst, was gibt es denen für Note?
Ebenfalls eins, weil das ist bezeichnend, dass jetzt diese Stoßstürmer, diese Strafraumstürmer wiederum sehr gefragt sind. Da reden wir von einem Morata, da reden wir bei den Deutschen vom Füllkrug zum Beispiel. Die sind wiederum total oben auf und das wird wieder gesucht. Also dieses Spiel mit der falschen Neun, das immer wieder ins Mittelfeld und eigentlich mehr oder weniger Mittelfeldspieler sind und keine Stoßstürmer, ist vorbei. Jetzt sucht man wieder diese klassischen Topstürmer und gestern hat auch so ein klassischer Topstürmer auch das Finale entschieden. Euer Sabal.
Standards. Ich kann mich jetzt nicht an ein Tor erinnern, das aus einem Freistoß ins Kreuzeck entziehen kann, was mein Lima bei Euros oder WM sieht. Kann ich mich nicht erinnern, dass es gefallen wäre oder ich in Erinnerung hätte. Standards, was gibt es denn für Note?
Da bin ich bei 3 bis 4, weil mir auch jetzt ein direktes Freistoßtor einfällt. Das ist natürlich verschiedenen Dingen geschuldet. Nicht? Also wenn wir jetzt diese sogenannten Freistoßspezialisten, Ronaldo zum Beispiel, nicht? Der hat sich 100 Mal aufgelegt und 100 Mal seinen 5-Schritt-Zug und dann auf Zeiten gemacht und ist gestanden wie der John Wayne knapp vom Ziehen und hat dann die Hitten nicht getroffen. Diese Zeiten sind anscheinend vorbei. Das hat natürlich aber auch den Hintergrund, was wir vorher gesagt haben, Torhüter Note 1, die Torhüter sind einfach viel besser geworden und die Freistoßschützen sind schlechter geworden. Und vor allen Dingen für direkte Freistöße.
Wenn du eine Gesamtnote geben musst, dieser Euro 2024 in Deutschland, was kriegt dann diese Euro für eine Note?
Absolute 1, römisch 1 meiner Meinung nach. Also weil von Organisation, da sieht man, das kennen die Deutschen, da brauchen wir überhaupt nichts reden.
Sind sie doch noch irgendwo europaweit geworden, im Organisieren?
Organisation, Fans, Zuschauer, bis auf dieses Pfeifen beim Spanier war das wirklich ein Erlebnis und es war richtig, richtig schöne Europameisterschaft. Wir haben einen Monat Fußball gesehen und ich sage mal, 98% der Partien haben uns ja begeistert, weil wirklich schöner Fußball gespielt worden ist und die Stimmung in den Stadien immer extrem gut war.
Da waren wir auch ein richtiger Europameister, weil die erste Partie, die mir nicht gefallen hat, erinnern wir, war Serbien gegen England. Das habe ich Fußball wie ins Tor gehabt und die Engländer waren dann wieder im Finale. Also dann konnte ich nicht Fan sein. Was von der Euro bleibt, das ist auch für dich. Was sind so die Magic Moments? 3 Dinge, die du jetzt noch immer vor deinen Augen hast.
Magic Moment ist für mich einmal Österreich. Das wird mir in Erinnerung bleiben, weil Österreich hat nicht nur verteidigt, sondern hat
extrem... Ja, aber ich brauche einen Moment. Das heißt ja Magic Moment, da gibt es eine Szene.
Okay, gut. Die Szene Österreich ist der türkische Torhüter, wie er im Baumgarten seinen Ball hält, knapp vor Schluss. In der, weiß ich nicht, 95. Minute, das ist ein Magic Moment, der mir bleibt, weil das wäre vielleicht für uns, davon bin ich überzeugt, in der Verlängerung hätten wir das gebogen, das Viertelfinale bedeutet. Das ist ein Magic Moment, was für Österreich überbleibt. Der zweite, was haben wir aufgeschrieben? Ja, der Jamal, junger Mensch, 16 Jahre alt eigentlich und Traumtor gemacht. Also dieses Tor, wo es so schlänzt in die langen Ecken. Davon haben wir aber mehrere gesehen. Da haben wir auch vom Türken eins gesehen, vom Ada Güner. Und dann haben wir, glaube ich, vom Foden haben wir auch so eins gesehen. Also,
war ja, auch so
ja, war ein Thema. Also, aber dieses Tor ist auch einer.
Weil er auch 16 war und weil er einfach auch wieder die Finte vorher macht und vorbereitet. Ja.
Und als drittes, was haben wir aufgeschrieben?
Shaqiri.
Yes.
Das war für dich dann auch das schönste Tor des Turniers?
Für mich war es das schönste Tor des Turniers in Shaqiri Sainz, weil das extrem schwierig war, im vollen Tempo, im vollen Risiko, den mit dem Linken getroffen und in die kurze Kreuzecken geschossen. Traumhaftes Tor.
Er spielt ja inzwischen in Amerika, sie sagen Zauberwürfel zu ihm, ja, weil er doch das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen hat. Ja. Aber ein Fierser und einen linken Fuß hat er noch.
Ja, Wahnsinn, linker Fuß, unglaublich.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für eine wunderbare Euro. Natürlich wird der Andi uns wieder zur Verfügung stehen und dann in der Meisterschaft wieder loslegen, wenn die Admiral-Bundesliga und die Admiral-Zweite Liga beginnt. Aber so viel zu Euro. Ich wünsche euch alles Gute. Schönen Sommer noch bis zur Admiral-Bundesliga und Admiral-Zweiten Liga. Das war's am Stammtisch bei Andi Ungriss.
Gute.